In der heutigen Folge spricht Cindy Rose Palmer darüber, wie sie trotz Kinderprostitution und Drogen wahre Freiheit fand.
Jedes Kind hat das Grundrecht, geliebt zu werden, angenommen zu werden, beschützt zu werden. Mir wurde dieses Grundrecht schon ganz früh weggenommen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die schon ziemlich zerstört war, wegen verschiedener Gründe. Aber dann kam der Moment, dass mein kleiner Bruder geboren wurde und gestorben ist. Und dann hat bei meiner Mama irgendetwas knack gemacht und sie hat sich dann entschieden, es war alles meine Schuld. Wäre ich nicht als erstes geboren, dann hätte er überlebt und dann wäre alles besser geworden. Und damit hat wirklich den ganzen Reis ein bisschen angefangen. Dieses Gefühl daran, schuldig zu sein, dass er es nicht geschafft hat, wurde mich schon ganz früh bewusst. Ich war irgendwie ein schlechtes Kind. Und deswegen ist alles, was nachher passiert ist, auch irgendwie die Konsequenzen von meinen eigenen Fehlern. Sie hat dann wirklich nicht nur Liebe und Annahme von mir weggenommen, aber dieses ganze Gefühl, ein Teil zu sein, es wichtig zu sein, zu verdienen, geschützt zu sein. Und ich war damals ungefähr so anderthalb Jahre, vielleicht zwei Jahre und dann hat meine Mutter sich entschieden, dass wir zu einem Arzt gebracht werden konnten, um vorbereitet zu werden für ein Leben von Missbrauch. Ich wusste damals noch nicht, dass ich schon meinem Onkel versprochen wurde bei meinem Geburt, dass er das Recht hatte auf mich. Nicht meine Schwester, sondern ich, weil ich war ja derjenige, der ja eh nicht so gewünscht war. Meine Schwester war das Wunderkind. Und so hat es alles ein bisschen angefangen. So wurden wir erstmal von innerhalb der Familien vorbereitet auf ein Leben, was kein Kind eigentlich haben sollte. Wir wurden immer zum Haus von meinem Onkel gebracht und bei meinem Onkel fand ganz viel statt. Aber was da nicht stattfand, war ein Gefühl von Geborgenheit. Was da nicht stattfand, war ein Gefühl, Kind sein zu dürfen. Das war immer so richtig vorbereitet. Da wurden Pornofilms gedreht und weiß ich was. Und die ganze Atmosphäre war erfüllt von Lust, war erfüllt von Angst. Und meine Eltern waren immer da. Aber wir waren nie ein Teil von das, was passiert. Wir waren das Objekt. Ich habe kein besseres Wort dafür. Und so wurden wir jedes Mal missbraucht, von verschiedenen Männern vorbereitet. Und das ging Jahren so. Ich meine, meine ganze Familie an meiner Mutterseite waren alle involviert. Und das war für uns das Leben, das war für uns eine Normalität. Eigentlich kannten wir nichts anderes. Und dann kam der Moment, mein Opa wurde krank, er ist gestorben. Und dann wurde meine Oma auch krank. Sobald mein Opa gestorben ist, wurde sie richtig krank. Und ich weiß noch, sie war nicht mehr im gleichen Ort als uns. Sie kam nicht mehr zu meinem Onkels Haus. Sie war im Krankenhaus schon ganz lange. Sie war richtig krank geworden. Aber sie war immer mein Held, ne? Sie war immer derjenige, die für mich da war. Auch wenn alles schiefgelaufen ist, sie war immer da. Sie hat mir immer gesagt, es bleibt nicht immer so. Und ich habe mich wirklich an ihren Worten fast gehalten, weil wenn ich sagen könnte, irgendjemandem hat mir ein bisschen zeigen können, was Liebe ist, dann war es meine Oma. Sie hat immer meine Wunden versorgt, wenn ich in der Missbrauch so verletzt wurde, wenn ich geblutet habe von irgendwo. Sie hat immer sich drum gekümmert und sie hat mir immer im Arm genommen und immer gesagt, es bleibt nicht immer so. Und ich habe an ihren Worten wirklich, wirklich festgehalten. Und dann lag sie da im Krankenhaus und sie war ganz dünn geworden. Und ich weiß noch, ihren Haut, das war so ausgetrocknet, dass wenn man so gemacht hat, dann ist die Haut so geblieben und ging dann ganz langsam runter. Und ich war da vielleicht 8 Jahre alt und ich saß auf ihrem Bett im Krankenhaus und ich habe mit ihren Haut gespielt. Und ich habe mir ihren Haut genommen und ich habe mich das angeguckt, wie das ganz langsam nach unten ging. Und auf einmal stand meine Mutter vor sich und sie hat mich voll im Gesicht geknallt. Aber so hart, ich bin vom Bett geflogen und auf den Boden gefallen. Und meine Oma, die damals schon nicht mehr geredet hat, die wirklich, wirklich krank war, da kam so eine Träne aus ihrem Gesicht, aus ihren Augen. Und ich bin dann wieder auf dem Bett geklettert und meine Mutter hat gesagt, siehst du, du hast dafür gesorgt, dass Oma weint. Oma weint, weil du hast sie verletzt. Und ich habe mich so schuldig gefühlt. Ich dürfte danach nie wieder zum Krankenhaus, um meine Oma zu besuchen. Und dann ist sie gestorben. Und ich wusste schon, mein Bruder ist gestorben, das war meine Schuld. Und jetzt ist meine Oma, der ist auch noch gestorben. Und das ist ja auch alles meine Schuld. Und dann kam der Tag, an dem ich verkauft wurde in der Kinderprostitution. Und ich wusste, das ist einfach Konsequenzen von das, wer ich bin, weil ich bin einfach nicht gut genügend. Ich verdiene es einfach, verletzt zu werden, weil guck mal, ich hab jetzt schon 2 Leuten umgebracht. Und das wurde so eine Wahrheit für mich, dass alles, was auf mich zukommt, alles, was mir angetan wurde, irgendwie das ist, was ich verdient habe. Und das wurde von meinem Onkel, von meinem Vater auch immer wieder bestätigt, weil wenn ich irgendwie nicht gut mitgearbeitet habe oder irgendeine Kunde war nicht zufrieden mit mir, dann kamen da immer so diese Konsequenzen, die ein körperlichen Konsequenzen, die wirklich Strafe waren, wo man als Kind manchmal zum Punkt kam, dass man nicht mehr wusste, werde ich das überhaupt noch überleben? Komme ich hier noch durch? Dann kommt man in bestimmte Partys, wo viele Kinder sind. Und wenn ich sage viele, vielleicht 10 Kindern, 12 Kindern. Da passieren Sachen, da viele möchten überhaupt darüber nicht viel wissen, aber da werden Kinder richtig verletzt und nicht jedes Kind wird das überleben. Und dann kommt man zu einem Punkt, dass man fast eifersüchtig wird von den Kindern, die es nicht überleben. Weil man dann nur noch denkt, weißt du, ich wünschte mir, ich könnte eigentlich auch lieber sterben, dann wäre das alles vorbei. Dann wäre das viel, viel besser. Man kommt als 9-Jährige, 10-Jährige, 11-Jährige mit so einer Welt nicht wirklich gut zurecht, weil das Einzige, was ein Kind möchte, ist geliebt zu werden, angenommen zu werden, geschützt zu werden. Das Grundrecht jedes Kind. Und wenn man dieses Grundrecht nie hatte, heißt das nicht, dass man sich nicht danach sehnt. Auch wenn man wirklich anfängt zu glauben, dass man es gar nicht verdient. Dennoch, es gab Momente, dass mein Vater sich wirklich um mich gekümmert hat, dass er mich wirklich, wirklich in Schutz genommen hat, dass da Situationen passiert sind, wo er reingesprungen ist und gesagt hat, nein, 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 wir müssen uns darum kümmern, wir müssen sie versorgen, sie muss das überleben. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn man Schutz haben möchte, dann muss man dafür Sex geben. Sex ist der Preis, den man zahlt. So dieses, wenn man sich unterwerft und komplett sich verniedrigt, demütigen lässt, ist das der Preis, den man bezahlt für Schutz. Und das habe ich dann ganz lange wirklich so geglaubt und habe dann auch ganz lange so gelebt. Man macht alles, was gefragt wird, man stellt keine Fragen, man sagt nie Nein, weil ein Nein ist nicht erlaubt, ein Nein wird nicht gehört. Alles ist nur Ja. Ein Recht hat man nicht, eine eigene Meinung hat man nicht. Eigene Meinung ist nicht erlaubt. Man muss immer wissen, was erwarten andere von mir? Und wie mache ich das Beste aus jeder Situation, damit ich lebendig aus dieser Situation wieder rausgehe? Und wenn man als Kind schon lernt, so zu denken, wenn man als Kind so ein Kopf entwickelt, die in irgendeinen Raum reingehen kann und direkt lesen kann, mit wem habe ich jetzt am wenigsten die Chance zu sterben? Wo habe ich die größte Überlebenschancen? Was wird von mir erwartet? Wer sollte ich in dieser Umstände sein? Dann prägt das deine ganzen Gedankenentwicklung. Und dann kommt man später in einem Leben, ich war mit 15, bin ich dann rausgeschmissen worden aus der Kinderprostitution, weil ich nicht mehr Kind genügend aussehe. Ich war ein ziemlich Frühentwickler, so ich glaube mit 13 hatten die meisten Männer schon nicht mehr so ein Lust auf mich. Ich sah zu Frau, zu weiblich aus, zu entwickelt aus. Mein Onkel wollte mir damals weiterverkaufen an so erwachsenen Prostitution. Die haben so verschiedene Gruppen von organisierten Prostitution. Und mein Vater hat dann gesagt, nein, 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 ich möchte das nicht. Sie ist meine Frau. Und sie bleibt weiterhin mit mir. Und so habe ich noch Jahre mit meinem Vater zusammengelebt. Als wäre ich seine Frau, aber kam nur noch mit dem Leben zurecht. Mit Drogen. Bin heroinabhängig geworden im Alter von 15. Und mein einziges Ziel im Leben war wirklich zu versuchen, so schnell wie möglich zu sterben. Und sogar das konnte ich nicht erfolgreich erreichen. Und so habe ich jahrelang einfach überlebt, weil ich wusste nicht, wie es heißt, zu leben. Das Komische war, ich war bei meinem Vater zu Hause, meine Mutter war da, meine Schwester war da. Und dennoch hat mein Vater die meiste Zeit mit mir geschlafen in meinem Zimmer und meine Mutter allein in ihrem Zimmer und es war völlig akzeptiert. Bis dann eines Tages ich einen Suizidversuch gemacht habe und Polizei wurde involviert. Bis dahin hat keine mitgekriegt oder keine sich interessiert. Wenn ich einen Versuch gemacht hätte, wenn ich es überlebt habe, naja, dann schön. Aber damals habe ich versucht, mich für eine LKW zu schmeißen, weil alles andere immer fehlgeschlagen hat und ich wollte einfach nicht mehr. Und wenn der Polizei involviert war, musste meine Mutter auf einmal etwas unternehmen. Sie konnte es nicht weiter so stehen lassen. Und ich musste dann zum Psychiater und der Psychiater hat mir ganz viele Fragen gestellt, aber meine Mutter saß mit mir die ganze Zeit im Raum. So ganz viel Freiheit da zu reden hätte ich nicht. Aber wahrscheinlich hätte ich die Freiheit gehabt, zu sagen, was ich konnte. Ich hätte trotzdem nichts gesagt. Ich war schon voll konditioniert, um das zu sagen, was von mir gefragt wurde. So kam ich in der Psychiatrie und die haben dann versucht, mir zu helfen, versucht rauszufinden, was ist hier los. Dann kriegt man eine Diagnose und der sagt, das geht schief und der sagt das. Und am Ende, mein einziger Weg, der mir in meiner Meinung nach wirklich hilf, war Drogen. Heroin wurde mein bester Freund. Ich kam mit meinem ganzen Leben zurecht. Ich musste an nichts mehr denken. Dieses Gefühl von kompletter Ruhe. So ein Gefühl zu verschwinden im Nichts. Ah, dafür habe ich gelebt. Einfach diese Freiheit zu spüren in meinem Kopf. Nichts mehr zu sehen, keine Bilder zu sehen, keine Gefühle zu haben. Einfach nichts. So kam ich von zu Hause weg. Drogenabhängig, auf der Straße, ziellos, hoffnungslos. Aber meine Drogen. Und dann kam der Zeit, dass wir als Junkies immer so zu einem, wir kamen immer zum gleichen Punkt und wir haben uns da getroffen mit den Dealern. Da waren viele von uns und keiner hat sich wirklich interessiert, was spielt ab in dem Leben von den anderen. Fragen wurden nie gestellt. Die einzige Frage, die man immer hat, hast du was? Hast du was? Brauchst du was? Und es ging immer nur um Drogen und Geld. Wenn man Geld hat, hat man viele Freunde, hat man kein Geld, hat man keiner. Ist man wieder alleine. Aber das kannte ich eigentlich immer schon. Man gehört nirgendwo zu. Jetzt hört man zu einer Gruppe Junkies. Das bestimmt so die Identität. Vorhin war meine Identität, ich bin Prostituierte. Jetzt ist meine Identität, ich bin Junkie. Ich bin Dreck der Welt, ich liege hier rum auf der Straße. Ich bin smutzig, ich stinke. Jeder schaut auf dich nieder. Aber das machten die in der Kinderprostitution genauso. Und dann kamen da diese Christen, die kamen dann immer wieder auf uns zu und die haben uns gesagt, ey, weißt du, wenn du mal einen Ausweg brauchst, wenn du etwas Neues versuchen möchtest, weißt du, wir sind hier für dich. Wir möchten dich helfen und ich habe das nicht ernst genommen, weil keiner hat es ernst gemeint, wenn die gesagt haben, die wollten mir helfen. Ich meine, in der Psychiatrie haben die gesagt, wir wollen dich helfen und was hast du mir gebracht? Medikamenten hat man da gekriegt oder weiß ich was, aber wirklich Hilfe? Nee. Ich habe nicht geglaubt, dass das für mich wirklich so war. Und zu dieser Zeitpunkt habe ich mit Kriminalität wirklich meine Sucht versucht zu bekostigen. Und so war es einfach, bis wir etwas Doofes gemacht hatten. Wir hatten einen Überfall gepflegt und mein Freund damals wurde erwischt, ich nicht. Dann stand ich da ganz alleine, wieder alleine. Wieder alleine. Er war die Einzige, auf wem ich mich noch ein bisschen verlassen konnte. Und jetzt war ich wieder alleine. Ich wusste nicht mehr, wohin. Mit wem werde ich mich jetzt meine Zeit verbringen? Mit wem werde ich jetzt Drogen nehmen? Mit wem werde ich jetzt Geld für Drogen finden? Mit wem werde ich jetzt in der Kriminalität gehen? Mit wem werde ich jetzt wieder ich nur alleine? Dann habe ich mich daran erinnert, diese Christen. Die haben doch gesagt, okay, wenn es mal kommt zu einem Punkt, dass du nicht mehr weiter weißt, wir sind hier, du kannst zu uns kommen. Die haben irgendetwas gesagt von einer Art von Programm, aber weil ich nie wirklich zugehört habe, habe ich auch nicht wirklich verstanden, was das Angebot da war. Und dann bin ich da hingegangen, habe mich da gemeldet. Und die haben dann gesagt, ja, du kannst direkt kommen. Wir haben keine Warteliste, du brauchst gar nichts, du brauchst nur zu kommen. Und dann war ich da. Ich habe das alles wirklich nicht verstanden. Weil alle, die waren so ein bisschen komisch, aber da waren Leute, die habe ich gekannt von der Straße, die habe ich gekannt von meinen Problemen. Und ich habe dann wirklich versucht, naja, am Anfang habe ich gar nichts versucht. Am Anfang habe ich gedacht, die sind alle verrückt. Die sind alle ein bisschen komisch, aber die haben sich wirklich Mühe gemacht, die haben sich wirklich interessiert. Aber ich war so verletzt, ich habe jede einfach abgelehnt. Ich wollte mit keinem reden, ich wollte mit keinem etwas zu tun haben. Aber ich wusste, etwas muss passieren, etwas muss ich ändern, etwas, ich kann so nicht weitermachen. Wenn man nicht voller Drogen steht, dann geht es im Kopf wirklich, wirklich los. All dieser Gedanken, all dieser Bilder vom Vergangenheit, all das, was im Kopf so rumgeht. Und ich wusste nicht, was mache ich jetzt damit? Weißt du, jeder sagt dann, ich meine, ey, Gott ist Hoffnung oder warum versuchst du nicht mal mit ihm zu sprechen? Und ich habe gedacht, das hat mich so angefühlt, also dann spricht man so im Nichts, dann spricht man so in der Luft und aber wie oft habe ich das schon nicht gemacht, im Nichts reden, in der Hoffnung, dass irgendjemandem etwas hört, das mir helfen könnte. Und ich weiß noch, dann war ich einmal wirklich auf meine Knie und ich habe mich hingekniet und ich habe gebetet. Und ich habe mich wirklich gewundert, Herr, ich verstehe das nicht, ich verstehe diese Leute nicht, ich verstehe diesen Ort nicht, aber meine Güte, was willst du von mir? Und dann kam in meine Gedanken so eine Schriftstelle und es war so in Jeremia 29, 11 und das sagte so von irgendwie wie, ich kenne die Pläne, die ich habe für dich. Ich möchte dich eine Zukunft geben und eine Hoffnung. Und dann habe ich wirklich gedacht, Hoffnung für mich gibt es keine Hoffnung. Für mich gibt es keine Zukunft. Ich meine, ich habe nichts zu bieten. So, dann habe ich wirklich gesagt, aber warum ich? Und dann gab er mir eine andere Schriftstelle. Und das war das erste Mal, dass irgendetwas für mich wirklich Sinn gemacht hat. Das stand so in 1. Korinther 1, Vers 27. Das sagte, weil ich habe das Törige der Welt mich ausgesucht. Und dann habe ich wirklich über das Wort nachgedacht. Und das heißt einfach das Dumme dieser Welt, das Hoffnungslose dieser Welt, das, was kein Ziel, kein Zweck hat dieser Welt. Und dann habe ich gedacht, da redet er über mich. Damit habe ich mich wirklich identifizieren können. Dieses keine Hoffnung haben, dieses keine Ziel, kein Zweck haben. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, Hast du wirklich etwas für mich? Du hast wirklich eine Zukunft, ein Plan für mich? Und wenn ja, wie würde so ein Plan dann aussehen? Wie könnte so ein Plan aussehen? Ich komme mit nichts, ich habe nichts zu bieten. Aber so habe ich langsam dann angefangen, diese Reise mit Gott zu gehen. Und es war gar nicht so einfach, weil man hier nicht so unbedingt von einem Tag auf andere. Ich meine, ich habe mich ganz lange gefragt, wo sitzt so dieser Knopf, na, dieser Switch? Ich habe mich so gewünscht, da ist dann irgendwie ein Knopf, die Gott dann irgendwo eingebaut hat. Die könnte man dann so drücken und damit wird hier alles direkt neu. Und dann kann man so ein Reset-Button, wenn Handy nicht mehr geht oder Wi-Fi gibt Probleme, dann sagen die immer so, ja, da musst du einfach einmal einen Stecker raus, 3 Sekunden warten, Stecker wieder rein und dann macht das so ein kompletter Restart. Ah, oh, das hätte ich so gerne gehabt für meinen Kopf. So ein kompletter Restart. Weil wenn Gott dann wirklich einen Plan hat, dann muss das hier direkt irgendwie ändern. Weil so wie das hier funktioniert und mit Gott einen Plan mit Hoffnung und Zukunft, kommt irgendwie nicht zusammen. Ich musste einfach lernen. Ich musste einfach lernen, dass all diese Gedanken, die mich so fertig machen, dieser ganzen Kampf im Kopf kommt einfach, weil meine Kindheit meine Gedanken so geprägt haben. Und das Einzige, was ich mich wünsche, das Einzige, was ich mich wirklich, wirklich wünsche, ist einem Friede im Kopf, irgendwo zuzugehören, wo ich geliebt und angenommen werde, so wie ich bin, auch wenn ich selber gar nicht weiß, wer ich bin. Was ich mich wirklich, wirklich gewünscht habe, ist sagen zu können, ich bin wirklich angekommen. Oder sagen zu können, ich habe ein bisschen eine Idee. Was wird jetzt mit mir? Und ich habe mir gewünscht, dass ich einmal nachts ins Bett gehe, morgens aufstehe und bumm, ein Wunder ist geschehen, jetzt ist alles neu. Und dann jeden Tag die neuen Enttäuschungen. Nichts hat sich geändert. Der Kampf ist immer noch in meinem Kopf. Die Gedanken sind immer noch das Gleiche. Und irgendwie verspricht Gott, aber zusammen schaffen wir das. Zusammen kriegen wir das hin. Und das habe ich mich so gewünscht. Aber ich habe nicht so gut verstanden, wie das dann gehen soll. Und dann sagte Gott nur Schritt für Schritt, ein Tag nach dem anderen. Überleg dich doch mal, warum denkst du so, warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst? Ich habe mich immer so schuldig und so abgelehnt gefühlt. Aber wenn man sich wirklich überlegt, wo ich herkomme, ist das natürlich auch kein Wunder. Und so habe ich lernen müssen, wirklich zu akzeptieren, dass ich kann nicht ändern, wo ich herkomme. Ich kann nicht ändern, was in meinem Leben schon so schief gelaufen ist. Ich habe nichts in mir, um das zu ändern. Kein Beten, kein Glauben, keine Wünschgedanken, kein irgendeine Art, etwas Gutes zu tun vor der Welt oder der Gemeinschaft wird. Irgendetwas ändern, in was mit meinem Leben schon passiert ist. Ich kann da nichts mit anfangen. Aber was ich machen kann, ist mir irgendwie anzunehmen, dass Gott ein gutes Plan hat. Dass Gott mir etwas geben will, dass Gott mir etwas geben möchte. Obwohl ich glaube, ich verdiene es nicht. Aber einfach, weil er mich liebt. Weil ich es wert bin, geliebt zu werden. Ich bin es wert, geliebt zu werden, auch wenn ich das noch nie mitgekriegt habe. Ich bin es wert, angenommen zu werden, auch wenn ich es nicht verstehe. Und wenn ich gelernt habe, das anzunehmen, diese Lügen, die so in meinem Kopf rumgegangen sind, du bist es nicht wert, du bist wertlos, du bist böse, du bist schlecht. Wenn ich dann das Wort Gottes gelesen habe und darin stehen das komplett Gegenübergestellte, da sagt Gott mir, ich bin gewünscht. Ich bin der Apfel seinem Augen. Bevor ich schon im Mutterleib geformt wurde, kannte er mir schon, hatte er schon einen Plan für mich. er möchte mich. Er liebt mich. Er möchte mir Gutes tun. Er möchte mit mir auf eine Reise gehen. Er möchte mir zeigen, wie groß er ist und was er alles in mir schon gesteckt hat. Dann habe ich wirklich gefunden, wer ich bin in seinem Gegenwart. Dann habe ich wirklich meine Identität gefunden. Dann habe ich auf einmal gelernt, ich bin es wert, respektiert zu werden. Habe dann auch gelernt, ich darf mich respektieren. Ich darf mich annehmen. Dafür brauche ich kein Erlaubnis von meiner Mutter. Dafür brauche ich kein Erlaubnis von anderen Menschen. Ich darf mich annehmen, weil Gott mich annimmt. Ich darf mich lieben, weil Gott mich liebt. Ich darf mich selber etwas Gutes tun, weil er mich gut findet, weil er mir geschaffen hat. Und das war für mich so eine Erleuchtung, mich selber durch anderen Augen sehen zu dürfen. Und so hat sich eine nach dem anderen Sachen ändern können. Ich bin viel mehr offen geworden. Ich habe über Sachen reden können. Ich habe Freiheit gefunden in meinem Herzen. Wirkliche Freiheit, wahre Freiheit. Nicht dieses Wissen, wer, was die Erwartung ist und dann die richtigen Wörter aussprechen. Nein, 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 wahre Freiheit. Heilung empfangen können von Gott über alle Schmerzen. Weil ich dann wusste, diese Schmerzen sind kein Teil von mir. Die Schmerzen, die kommen aus meinem Kindheit, bestimme nicht, wer ich bin. Er bestimmt, wer ich bin. Und jetzt möchte ich nichts anders als diese Freiheit, die ich selber erfahren habe. Dieses Leben, was ich jetzt habe. Ich bin jetzt verheiratet. Ich habe 4 Kinder, die beste Kinder der Welt. Meine Kinder geben mir so eine Freude. Ich habe nie Kinder in dieser Welt setzen wollen, weil ich habe gedacht, dieser Welt ist so böse. Boah, die Gedanken, Kindern hier reinzubringen, das war mir zu viel. Aber ich habe jetzt Kinder. Nicht nur habe ich Kinder, ich arbeite mit Kindern. Ich arbeite jetzt in meinem Alltag mit Menschen, die kommen aus Sucht. Wir haben ein Victory-Heim aufgebaut hier in Deutschland. Ein Ort, wo Leuten, die verletzt sind, die aus irgendeinem Hintergrund kommen, wo die hinkommen können und genauso wie ich nicht nur Freiheit finden können, aber sich selber finden können. Mit sich selber zurechtkommen. Wirklich rausfinden können, dass deren Entscheidungen bestimmen nicht, was die werden in der Zukunft. Wir haben allen eine Hoffnung. Wir haben alle eine Zukunft. Wenn wir uns Leben wirklich hingeben können zu Gott. Wenn wir etwas Neues versuchen. Ich habe nie gedacht, hätte Leuten mir vor 30 Jahren gesagt, einmal werde ich so eine fromme Person, die nur mit Gott geht, hätte ich gedacht, lächerlich, das ist nicht mein Leben. Jetzt bin ich so eine geworden, die zu anderen dann sagt, versuch es doch. Weil wenn man Freiheit gefunden hat, dann möchte man das nur noch mit jeder teilen. Wenn man Heilung gefunden hat und weiß, wie man Heilung bekommt, möchte man das nur noch mit alle teilen. Und ich habe jetzt das Vorrecht, mit anderen Leuten, Männer, Frauen, auf eine Reise zu gehen. Eine Reise in die gleiche Freiheit. Und das ist, was mir so eine Freude macht. Ich habe früher nie gedacht, dass man so voller Freude, so voller Friede im Leben stehen könnte. Ich habe nie geglaubt, dass es für mich ein Leben geben würde, wo das hier oben richtig funktionieren kann, wo die Herzen frei sind von Bitterkeit, von Wut, von Trauer, Unfriede, Unruhe. Und ich kann jetzt wirklich sagen, das Leben, so wie ich mir das noch nie gewünscht habe, weil ich nicht dachte, dass das für mich eine Möglichkeit wäre. Das ist aber im Moment genau das Leben, was ich ausleben darf. Das ist das Leben, was ich jetzt habe, wo jeden Tag für mich ein neues Abenteuer ist, wo ich wirklich sagen kann, ich weiß, wer ich bin, wo ich einen Ort gefunden habe, wo ich wirklich sage, ich gehöre hier, ich gehöre hin. Ich bin hier angenommen, so wie ich bin, mit alle komischen Seiten, die ich habe, mit alle meine Macken. Ich bin angekommen. Ich bin, wer ich bin. Und ich bin ziemlich glücklich, mit wem ich bin. Obwohl ich gar nicht bin, wer ich damals dachte, dass ich bin. Kommt schon hin. Und jetzt fühle ich mich super geschützt und super geborgen, angenommen und wirklich geliebt. Und dafür bin ich einfach dankbar.